Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Komm mal, lass jetzt einen großen Applaus geben. Yes! Come on! So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Ecclesia Church. Mein Name ist Samuel und ich freue mich so sehr, einfach diesen Gottesdienst mit uns gemeinsam zu feiern. Hey, lass uns das niemals vergessen. Wir sind eine Church an mehreren Standorten. Wir haben wunderbare Menschen, die in Erlangen dabei sind, in Ansbach, auch viele online. Lass uns dem alle gemeinsam einen großen Applaus geben. Wir sind eine Church. Eine Church. Eine Vision und es ist einfach so Hammer und ich hoffe, du bist dankbar darüber, dass du Teil dieser Gemeinde bist. Ich bin so dankbar, einfach Teil dieser Church zu sein und einfach zu sehen, immer wieder, wie Gott Menschenleben verändert und wir dürfen Teil davon sein. Amen. Das ist so stark. Und gerade für das Jahr 26, wir wollen auch da nochmal wirklich unseren Fokus klar haben auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und dazu will ich dich von Herzen einladen. Nächste Woche am Sonntag haben wir unseren Vision Sunday, wo wir einfach uns anschauen wollen, hey, was hat Gott mit uns vor als Church? Und hey, kommen wir wirklich mit Erwartung. Das ist ein Gottesdienst. Wir haben eine Gelegenheit da, gemeinsam wirklich zu hören, hey, wo möchte Gott mit uns hin? Und zwei Tage davor, am Freitag, haben wir unsere Team Night. Und da möchte ich wirklich einladen, wenn du Teil unserer Church bist, wenn du dienst, wenn du Teil des Dream Team bist und du bist noch nicht angemeldet zu Team Night, dann what are you doing? melde dich an, hey, lass uns da gemeinsam dabei sein am Freitag um 19 Uhr und lass unser Herzen da auch vorbereiten und einfach hören, an jedem Standort werden wir Impulse hören, einfach von dem, was Gott auch den Leitern der Standorten auch aufs Herz gelegt hat. Also nächstes Wochenende ist ein Wochenende voller Vision und lass uns alles mitnehmen, was geht. Amen. Sag mal zu deinen Nachbarn, du sollst dabei sein. Und jetzt sagt ein Nachbarn, du sollst auch dabei sein, nicht was? Okay, sehr schön, sehr schön. Alright, wir starten jetzt in die Predigt gemeinsam nochmal rein. Wir sind in unserer Predigtserie Formed by Jesus. Ich weiß, ob du gesegnet wurdest über die letzten Wochen, über all die Predigten, die wir gehört haben. Ich wurde total gesegnet. Wir haben so starken Botschaften gehört. Ganz zu Beginn schon dieses Wort radikaler Mindeststandard, wo wir einfach so erinnert wurden darin, hey, wie wichtig das ist, dass wir wissen, es gibt einen Standard im Reich Gottes. Hey, wir wollen Gas geben in diesem Jahr in den Sachen Gottes. Wir wollen Raum schaffen für den Heiligen Geist. Wir wollen nicht in Isolation leben, sondern in Gemeinschaft, haben wir auch von Pastor David gehört. Letzte Woche auch ganz stark auch über die Wichtigkeit davon, einen heiligen Hunger zu haben. Einen Hunger nach den Dingen des Geistes. Und heute wollen wir weitermachen in diese Predigtserie, aber mit einem leicht anderen Fokus. Und zwar, wir wollen uns wirklich anschauen, wie das, was in uns geschehen ist, auch durch uns fließen kann. Und das ist so wichtig. Und wir haben eine Bibelstelle für heute. Das sind zwei Versen, aber da steckt so viel einfach Wahrheit, was wir mitnehmen dürfen. Und da schauen wir gleich mal gemeinsam rein. 2. Timotheus 2, die Verse 1 bis 2. Da lesen wir gemeinsam so, sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, das vertraue treue Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Amen. Ganz wichtiges Prinzip. Meine Predigt trägt heute den Titel, es endet nicht bei dir. Es endet nicht bei dir. Komm, nochmal, sag mal zu deinen Nachbarn, es endet nicht bei dir. Komm mal, herzlich willkommen in der Kirche, da reden wir mit seinen Nachbarn im Gottesdienst. Halleluja. Und einfach damit das Thema wirklich so hast, hey, und du weißt, worum es geht, ich möchte auf zwei wichtige Fragen heute eingehen. Und zwar, was ist Jüngerschaft? Und wie kannst du zum Menschen zu Jüngern machen? Was ist Jüngerschaft und wie kannst du Menschen zu Jüngern machen? Das sind so die zwei Kernfragen, die wir uns heute anschauen wollen. Okay, wir starten mal. Wenn ich dir die Frage stellen würde, wen hast du schon mal zu Jünger gemacht? Was für Gedanken in dir hochkommen? Kommt dir vielleicht ein Name, kannst du dich erinnern? Vielleicht denkst du dir so, okay Samuel, warte ganz kurz, ich bin nicht Jesus. Jesus hat Menschen zu Jünger gemacht, nicht ich. Vielleicht denkst du so, okay, darüber redet man ja nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, boah, der ist mein Jünger oder so. Das klingt so komisch. Also, da kommt vielleicht eine Unsicherheit in dir hoch. Aber ich möchte sagen, es ist ein entscheidender Aspekt unserer Reise als Christen, dass wir Jünger sind und anderen zu Jüngern machen. Im Endeffekt, im Missionsbefehl steht das klar drin, Matthäus 28, Vers 19. Darum geht hin und macht alle, sag mal alle, alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das heißt, wir haben es ganz klar in diesem Auftrag, der an jeden von uns gilt, übrigens, der an Jesus Christus glaubt, der Jünger Jesu ist. Und zwar, wir sollen anderen zu Jünger machen, wir sollen sie taufen und wir sollen sie lehren. Und das ist ganz klar da. Und auch in der Bibelstelle, die wir uns heute anschauen, Paulus lebt uns das so im Endeffekt vor und er lebt das, was im Missionsbefehl sagt. Und zwar, er spricht zu Timotheus. Timotheus war sein Jünger. Es war jemand, in den er sich investiert hat. Und er gibt ihm im Endeffekt auch eine ähnliche Anweisung weiter. Er sagt was? So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus. Und was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, also was du empfangen hast, was machst du damit? Vertraue es treue Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Und da sehen wir ganz klar, wenn wir von Jüngerschaft sprechen, dann reden wir immer von etwas, was nicht bei uns stehen bleibt, sondern weitergeht. In diesem Vers haben wir vier Dimensionen. Wir haben Paulus, der spricht. Er spricht zu wem? Zu Timotheus, in den er sich investiert hat. Timotheus soll es an treue Menschen weitergeben. Und was sollen die tun? Es auch weitergeben. Das ist der gute Zyklus von Jüngerschaft. Und weißt du, als die Jünger Jesu vom Missionsbefehl gehört haben, auch die Christen danach, für die war dieses Prinzip ganz klar. Sie wussten, wir haben den Auftrag, all das weiterzugeben, was wir empfangen haben. Das soll nicht bei uns enden. Und sie wussten auch ganz klar, was hinter diesem Konzept von Jüngerschaft steckt und wie es funktioniert. Warum? Wenn wir zum Beispiel auf die Jünger Jesu schauen, sie haben 3,5 Jahre mit Jesus gelebt und waren mit ihm unterwegs und hatten ein klares Bild darüber, hey, was bedeutet es, Menschen zu Jüngern zu machen? Man kann so zusammenfassen, du wirst gerufen, du wirst trainiert und du wirst gesandt. Das war im Kern dessen, was Jesus gelebt hat. Oder auch, wie ich das in der Definition für uns gepackt habe, Jüngerschaft ist der lebenslange Kreisverkehr der Nachfolge. Wir folgen Jesus nach, lassen uns von ihm verändern und helfen anderen, das Gleiche zu tun. Das ist die Reise, zu der Gott uns beruft. Wir sollen ihm folgen, das heißt, irgendwo müssen wir die Reise anfangen, dann werden wir in Prozessen verändert und dann dürfen wir auch andere Menschen helfen, dabei das Gleiche zu tun. Trotzdem ist die Frage, warum passiert so wenig Multiplikation im Reich Gottes? Wenn das so selbstverständlich wäre, warum tun wir uns, und wenn ehrlich, ich bin der Erste, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich das nicht so vor Augen hatte, die Wichtigkeit davon, mich in andere Menschen zu investieren. Nur hier ist das Ding, obwohl wir den Begriff Jüngerschaft sehr oft nutzen, die Bedeutung dessen geht uns immer mehr vor Augen. Hin zu dem Punkt, dass wir gar nicht mehr Klarheit darüber haben, was bedeutet es, ein Jünger Jesus zu sein. Denn hier ist das Ding, und ich möchte das direkt so als zu Beginn, als eine Grundwahrheit für diese Predigt weitergeben. Wir geben weiter, was wir wissen, aber wir reproduzieren, wer wir sind. Das heißt, wenn wir eine Unsicherheit in unserer Identität als Jünger haben, dann werden wir nicht andere Menschen zu Jünger machen können. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, dass wir Jünger Jesus sind und was es bedeutet. Und das macht uns fähig, auch anderen zu Jüngern zu machen. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Was bedeutet es, ein Jünger Jesus zu sein? Also wo beginnt diese Reise? Jüngerschaft beginnt als ein Seinzustand, als mit einer Identität. Du bist ein Jünger, wenn du nämlich die Entscheidung getroffen hast, Jesus zu folgen. Das ist so der Fokus dessen. Du entscheidest dich für Jesus und du folgst ihm nach. Paulus sagt es auch den Timotheus, indem er sagt, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Wenn Paulus und Timotheus sagt, sei stark in der Gnade, es ist ein Ruf, es ist eine Erinnerung darin, du hast deine Identität in Christus. Du bist nicht auf diese Reise einfach nur aus Zufall hineingekommen, sondern du hast eine Entscheidung getroffen und die Gnade Jesus, die am Kreuz vergossen wurde, hat dir die Tür aufgemacht, Teil der Familie zu sein. Und das galt nicht nur für Timotheus, Achtung, das gilt auch für dich. Wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du eine neue Identität. Wir lesen es in Kolosser 1, Vers 13, was steht da? Jesus, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Das heißt, wir gehören nicht mehr zu der Macht der Finsternis, wir wurden in das Reich des Lichts verwandelt. Come on, somebody. Und dieses Werk ist so wichtig, dass wir es haben. In unser Bewusstsein, unsere Identität ist nicht mehr die gleiche. Das heißt, wenn Gedanken da kommen, sie versuchen dich zu verunsichern, ob du wirklich ein Kind Gottes bist und so weiter. Hey, sprich es über dich aus. Ich wurde errettet, ich wurde versetzt. Und ich kann nicht an zwei Orten sein, wenn ich versetzt worden bin an einem anderen Ort. Das ist so essentiell, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Aber hier ist das Ding, indem wir versetzt werden, wir gehören nicht mehr zu dem Reich, zu dem wir davor gehört haben. Gott hat uns in einem neuen Reich gesetzt. Das heißt, Dinge müssen sich auch entsprechend verändern. Wir können uns nicht mehr verhalten wie davor, wir können nicht mehr reden wie davor, wir können nicht einfach tun, was wir wollen, sondern wir müssen wirklich in uns ein Bewusstsein wecken, dass diese Entscheidung eine Veränderung mit sich bringt. Wenn wir zurückschauen in der frühen Kirche, so zwischen dem 1. und dem 5. Jahrhundert, die Christen damals, die nahmen diese Sache sehr ernst. Dem war es wichtig, dass jede Person, die eine Entscheidung für Jesus trifft, weiß, worauf er sich einlässt. Es sah folgendermaßen aus, du hast wirklich einen Prozess gemacht. Das war wirklich so ein Prozess, in den du hineingeführt worden bist, um wirklich zu lernen, hey, was bedeutet es eigentlich, eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen zu haben. Und zwar diesen Prozess hieß es der sogenannte Katechumenat. Ich lasse uns nicht nachsprechen, keine Sorge. Ich muss es auch gestern üben. Aber ein wichtiges Wort, das steckt, es kommt aus dem Begriff Katechumene, das ist ein griechischer Begriff für Katecheo. Dahinter steckt das Prinzip von Unterweisen, Einprägen, jemanden formen durch wiederholte Lehre. Was war das Geheimnis dahinter? Wenn jemand die Entscheidung traf, damals zu sagen, hey, ich möchte Christ werden, hey, haben sie alle gefreut, weil das ist das Beste, was du machen kannst. Und dann haben sie gesagt, okay, pass mal auf, wir geben dir einen Begleiter an deiner Seite, der wird dich aufnehmen und diese Person im Endeffekt ein Gespräch mit dir geführt, um einfach wirklich zu hören, hast du wirklich verstanden, worum es hier geht? Und diese Person hat dich dann in einen Prozess hineingeführt. Das zweite Aspekt von diesem Prozess war die sogenannte Katechese. Also so die vier Phasen des Katechumenat, also du hast eine Aufnahme gehabt, dann hattest du die Katechese, das war der Part, wo du wirklich gelehrt worden bist. Man hat dir beigebracht, wie man betet, wie man die Bibel liest und solche Dinge. Das heißt, da ist wirklich so eine tiefe Lehre passiert, nicht für Information, sondern dass du zugerüstet bist. Und dann gab es dann einen sogenannten Vorbereitungsprozess, das ging so circa 40 Tage vor Ostern, wo du gefastet und gebetet hast, um dich auf deine Taufe vorzubereiten. Damit du wirklich diesen Schritt mit vollem Bewusstsein gehst. Und dann mit der Taufe wurdest du dann aufgenommen. Und das war denen so wichtig, mit diesem Schritt. Du warst Teil der Gemeinschaft. Und jetzt ist mir wichtig, an der Stelle zu sagen, es ist nicht ein Versuch von mir zu sagen, okay, wenn du nicht so einen Prozess gemacht hast, bist du kein gültiger Christ oder so. Aber in diesem Prinzip sehen wir folgendes Schlüssel. Christ zu sein, muss mit einem Verständnis kommen dessen, was ich hier mache. Wir müssen wissen, was es bedeutet, ein Jünger Jesus zu sein. Wir dürfen uns damit auseinandersetzen. Und das macht einen Unterschied. Im Endeffekt, in dieser Zeit, wo die dieses Prinzip gelebt hatten, sie hat den Grund dahinter. Das war eine Zeit von starker Verfolgung. Das war eine Zeit, wo Christ zu sein einen hohen Preis hatte. Es gab Kreise der Gesellschaft, zu der du nicht mehr dazu gehören konntest, wenn du Christ wurdest. Und sie wollten nicht, dass irgendjemand einfach eine nette emotionale Entscheidung trifft, Jesus zu folgen und dann mit den Konsequenzen konfrontiert ist und denkt sie so, oh, das war nicht der Vertrag, den ich unterschrieben habe. Sondern sie wollten, dass die Leute wissen, worauf lässt du dich hier ein? Und ich möchte dir das genauso sagen, auch nimm es ernst, dass du ein Christ bist. Es ist nicht deine Sonntagsbeschäftigung, es ist nicht das, was du machst an Weihnachten, an Ostern. Christ zu sein ist eine tägliche Reise, die du lebst für Jesus, wo du sagst, hey, ich möchte dir folgen. Und das ist auch eben mein zweiter Punkt, das kommt mit einem Prozess. Jüngerschaft ist auch ein Prozess. Jüngerschaft ist nichts, wo wir einfach ständig am Konsumieren bist und irgendwie Predigten aufnehmen. Nein, es kommt ein Prozess der Veränderung. Paulus sagt was zu Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du durch viele Zeugen von mir gehört hast. Das heißt, der Timotheus hat sich unter seine Leiterschaft gestellt und andere Menschen. Er hat gelernt. Er hat sich dem Prozess gegeben. Hier ging es nicht nur um Informationen. Er hat wirklich gesehen, wie Paulus gelebt hat in seinem Alltag. Er ist ihm nachgefolgt. Und das ist so wichtig, dass der Fokus unserer Reise als Christen ist der, ich werde Jesus ähnlicher. Dass wir Raum schaffen dafür, dass Gott uns verändern kann, dass Gott uns formen kann. Das ist so wichtig. Wir lesen Lukas 9, Vers 23, was? Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Sag mal täglich. Es ist nicht nur am Anfang. Täglich. Und folge mir nach. Dieses Bewusstsein war denen so wichtig. Und ich wünsche mir, dass dieses Bewusstsein uns wieder hochkommt. Wir lesen von dieser Zeit, von der frühen Kirche, folgende Aussage. Bekehrung war niemals nur ein isoliertes Ereignis, sondern der radikale Grenzübertritt in ein völlig neues Leben unter der Herrschaft Jesu. In einer Welt des Heidentums oder der Verfolgung war die Entscheidung für Christus kein modisches Statement, sondern ein existenzieller Ernstfall. Christsein bedeutete damals nicht, dazu zu gehören, sondern bereit zu sein, alles zu verlieren. Die Nachfolge war kein Trend, sie war eine Kapitulation mit einem hohen Preis. Und lass uns bitte in diesen Spirit kommen, Ecclesia Church. Christsein ist kein Trend. Christsein ist nicht nur etwas wie deine Instagram-Bio. Christsein ist etwas, was dein Leben verändern soll. Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir uns immer mehr und immer bewusster in diesen Prozess hineingeben. Die Gefahr an der Stelle ist nur, wenn wir Jüngerschaft auf einmal dann reduzieren zu einem Prozess, dann wirken wir wie Leute, die ständig in der Ausbildung sind und nie zu Ende kommen. Ja, ich muss an mir arbeiten. Ich muss an mir arbeiten. Ich bin so eine Wüstezeit. Weißt du, wir sind auf einmal in diesen endlosen Kreisen, so Gott muss an mich arbeiten, Gott muss arbeiten, und wir werden auf einmal untätig, hocken wir uns hin und warten auf den Tag, wo Jesus kommt und uns wie so unseren Schein gibt, jetzt bist du bereit. Das ist nicht, wie die Jüngerschaftsreise aussieht. Es endet nicht damit, dass du irgendwie im Prozess bist. Nee, diesen Prozess begleite ich dein Leben lang. Gott gebraucht dich, während er dich sendet. Und das ist mein dritter Punkt. Jüngerschaft ist ein Auftrag. Jüngerschaft ist der Auftrag Jesu, dass wir hinausgehen sollen und anderen zu Jüngern zu machen. Und jetzt denken sie vielleicht, oh je, oh je, oh je, oh je. Also das erste habe ich verstanden, ja, das war super, haben auch gerne geklatscht und so, wurden versetzt. Prozesse sind immer gut. Aber nein, dabei bleibt's nicht. Gott ruft uns dazu auf, in Action zu kommen und anderen zu Jüngern zu machen. Und diesen Auftrag gilt nicht nur Pastoren und Leitern der Kirche, es gilt jedem von uns. Jeder von uns ist gemeint. Wir sind berufen, andere zu Jüngern zu machen. Und Paulus sagt das eben auch in Timotheus. Er sagt, das, was du empfangen hast, das vertraue treue Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Das heißt, da ist ein Trainierensaspekt drin. Das ist eine Multiplikation, die stattfindet. Das ist auch der Fokus an dieser Stelle. Wir wollen anderen helfen, Jesus nachzufolgen. Jeden von uns sollte jemand dabei helfen, Jesus nachzufolgen. So, lass uns das jetzt praktisch machen. Wie gelingt uns das, andere Menschen zu Jüngern zu machen? Mach's mal ganz basic. Erster Punkt. Es fängt mit dem, wie du lebst. Leben statt Lehren. Jüngerschaft ist Vorbild. Bei Jüngerschaft geht's weniger darum, wie viel du jemand beibringen kannst, sondern es beginnt damit, was lebst du erstmal vor? Was ist die Substanz in dir? Das, was in dir ist, zieht Kreise. Unser Vorbild verändert was. Vielleicht kennst du das, ich kenne es auch, ich darf das jetzt auch erleben, um mich herum, auch als Leiter, wenn du in deinem Team bist und du merkst, wie Leute sich verhalten oder was Leute für wichtig nehmen mit der Zeit, es ist sehr oft sehr nah an dem, was auch einem wichtig ist und was man einfach vorgelebt hat. Manchmal hält man ganz viele Inputs darüber, was die Leute machen sollen, und dann passiert genau das Gegenteil, man wundert sich, naja, weil du gibst weiter zwar, was du weißt, aber du reproduzierst, wer du bist. Das heißt, wenn du willst, dass Menschen lernen, wie man betet, dann bete. Wenn du willst, dass eine Atmosphäre des Lobpreises da ist, mach Lobpreis. Verschieb nicht die Verantwortung auf andere, sondern schau darauf, was lebst du dem Menschen, dem Umfeld vor. Ich merke es auch immer wieder, auch wenn Leute mich, ich habe letztens ein Gespräch mit einer Familie gehabt und sie haben mich so gesagt, so, ja, boah, unsere Kinder, ja, sie haben es nicht so mit dem Gebet. Irgendwie, wir merken einfach, sie haben irgendwie nicht so Bock drauf. Ich hab sie so zugehört und dann irgendwann habe ich dann einfach so die Frage gestellt, Leute, ich habe nur eine einfache Frage. Ist Gebet für euch wichtig? Nicht euer Kind, ich meine ihr als Eltern. Und dann fing die eine an, die Frau, sie war so, ja, meine Eltern haben auch so immer am Tisch gebetet und so. Und ja, und so. Ich sage, so, okay, stopp. Wenn Gebet nicht im Zentrum deines und eures Lebens als Ehepaar ist, dann erwartet es nicht, dass sie runterfließen in die nächste Generation. Es fängt mit uns an. Wir verkörpern das, was wir weitergeben. Wir leben es vor. Und dafür müssen wir nicht perfekt sein. Dafür müssen wir keine Experten sein. Ich habe dir folgenden Satz mitgebracht. Ein Christ, der zwei Schritte mit Jesus gegangen ist, kann jemandem helfen, den ersten Schritt zu gehen. Das heißt, da, wo du schon einen Schritt weiter gegangen bist, kannst du jemand anderen mit hineinnehmen. Und das ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Wir warten nicht darauf auf, bis wir das Gefühl haben, boah, ich bin so ein richtiger Fürbitter geworden. Jetzt kann ich Leute Gebet beibringen. Nein, das ist nicht das Prinzip. Wenn du gelernt hast zu beten, wenn Gott dein Herz geöffnet hast, wenn du gelernt hast, einfach über das Evangelium zu reden, wenn du schon die Entscheidung für Jesus getroffen hast und du hast jemanden im Umfeld, der das noch nicht getan hat, pass mal auf, das ist dein Jünger. Dann rede mit ihm. Wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der Jesus schon in seinem Herz aufgenommen hat, aber er ist noch nicht den nächsten Schritt der Taufe gegangen ist und du bist schon getauft, was machst du? Hey Bruder, hast du mal von der Taufe gehört? Vierten Sonntag, wir haben Taufseminar. Ersten Sonntag ist Taufe, mach Attacke, ich taufe dich. Das ist Jüngerschaft. Dass wir mit den Menschen darüber sprechen und dass wir das nicht auf uns bremsen. Und ich glaube, da ist so oft so eine Blockade da, dass wir denken, okay, ich muss erstmal irgendwie ein Experte werden, ich muss erstmal irgendwie so viel Wissen eingesammelt haben, ich muss erstmal irgendwie so Jüngerschaft-Coaching gemacht haben. Nein, das, was Gott dir beibringt, da, wo du im Prozess bist, nimm Menschen mit auf der Reise. Tag für Tag. Manchmal sogar kannst du Menschen so viel weiterhelfen mit dem, wo du ehrlich bist und sagst, hey, das weiß ich vielleicht noch gar nicht, lass uns zusammen rausfinden. Das ist auch Teil der Jüngerschaft. Und dann fängst du an, wenn du eben diesem Punkt dir bewusst bist, deine Überzeugungen, du prüfst sie und du arbeitest an deinem Vorbild, dann investier. Das ist ein zweiter Punkt. Investition statt Information. Es geht weniger darum, wie viel Information du weitergeben willst. Fang an, dich Menschen zu investieren. Und mach das wirklich ganz, ganz praktisch. Also wie sieht es konkret aus? Fang an, mit jemandem zu beten. Sagst du, hey, du lass uns einfach einmal die Woche zusammen beten. Frag Menschen, hey, wie geht's dir wirklich mit Jesus? Wie sieht deine Beziehung aus mit Jesus? Ich merke manchmal, manche Christen sind überfordert, wenn du die Frage stellst, wie geht's dir wirklich mit Jesus? Also, das ist eine Frage, die sollte uns beschäftigen. Wie sieht meine Beziehung aus mit Jesus? Nein, nicht wie der Gottesdienst war. Hey, wie lebst du mit ihm Tag für Tag? Gibt es Fragen, wenn du die Bibel liest, wo du herausgefordert bist und jemand vielleicht sagt, ja, das verstehe ich nicht. Okay, dann liest mit der Person gemeinsam Bibel und schlag die Stelle gemeinsam auf. Oder lädt jemand zum Essen ein. Oder wenn du so gut kochen kannst, dann lädt die Person dir einen Koch für die Person. Das öffnet das Herz ganz weit, sage ich dir. Teil dein eigenes Zeugnis. Hey, das ist die Predigt, die jede von uns halten kann. Du musst gar nicht auf einer Bühne stehen können dafür. Aber da, wo du in deinem Umfeld bist, auf der Arbeit, in deiner Familie, erzähl, was Gott in deinem Leben getan hat. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht so viel zu erzählen hast, dann schaffe Raum in deinem Leben, dass Gott Dinge tun kann und dass er deine Augen öffnet, um zu sehen, was er tut in deinem Leben. Hey, es ist so wichtig, dass wir als Christen uns vor Augen halten, was tut Gott gerade in meinem Leben? Denn das geben wir weiter. Wir erzählen es anderen Menschen. Ich bin so dankbar für meine Mom. Also es ist eine Sache, die ich so liebe an ihr, wenn wir telefonieren. Sie liebt es immer, mir zu erzählen, wo sie gerade so in Gesprächen mit Jesus war. Und es hat meine Denkweise geprägt, dass es einfach normal ist, darüber zu reden. Hey, wo einfach Jesus in meinem Alltag die Woche? Wo habe ich einfach Jesus erlebt? Und das mit reinfließen zu lassen. Und dann mein letzter Punkt für dich ist, Zen statt Sammel. Zen statt Sammel. Hey, wenn wir uns in diesen Prozess hineinbegeben, dann ist es entscheidend, dass wir nicht daraus machen, wie so, okay, hier ist meine Clique, ein Jünger, weißt du, das sind so meine Jünger, die habe ich im Blick. So, sie müssen mir immer schön dankbar sein. Sie sollten immer nur von mir lernen, sollen von niemand anderen lernen. Nee, wir sammeln keine Leute um uns herum. Menschen sind keine Trophäen für uns. Nein, wir sind da, um Menschen zu investieren, um sie rauszusenden, dass sie sich in andere Menschen weiter investieren können. Hey, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du jemanden begleitest, an der Hand nimmst. Und vielleicht geht er sogar Schritte weiter wie du. Und du kannst auch von ihm lernen. Hey, es ist kein Battle, was du machst, kein Wettbewerb, sondern es ist ein, hey, ich helfe dir, den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du weitergekommen bist wie ich, dann zeig mir auch, wie ich weiterkommen kann. Diese demütige Haltung ist so entscheidend. Wir wollen multiplizieren. Wir wollen nicht, dass es bei uns endet. Amen. Ich möchte folgenden Satz mitgeben. Jüngerschaft, die bei mir endet, ist nur Selbstoptimierung. Echte Jüngerschaft mündet immer in Reproduktion. Wenn du dich wirklich in diesen Prozess hineinbegibst, zu sagen, hey, ich habe eine neue Identität und du lässt dich formen von Jesus, ich kann dir eins garantieren, das wird anfangen, Kreise zu ziehen. Menschen werden das sehen, Menschen werden dich sogar ansprechen und dich fragen, hey, wie kann ich hier weiterkommen? Und da kannst du wirklich teilen. Du kannst den Menschen weitergehen. Hey, das hat Jesus in meinem Leben getan. So hat er mich in diesen Prozess hineingeführt. Wir investieren in Menschen, damit sie selbst zu Jüngermacher werden. Ein Jünger ist ein Nachfolger, der wiederum Nachfolger hervorbringt. Das ist es. Ich möchte zum Abschluss zwei Fragen mitgeben, die ich mir wünsche, dass sie dich, dass du darüber nachdenkst, auch vielleicht, wenn du heute Nachmittag einfach über diese Predigt denkst und dass du einfach diese zwei Fragen dir vor Augen hältst, auch vielleicht auch in den nächsten Tagen. Wer wird geistlich stärker, weil es dich gibt? Wer wird geistlich stärker, weil es dich gibt? Gibt es eine Person, die Jesus besser kennenlernt, weil du bewusst mit ihr gehst? Ich bin der Meinung, jeder von uns sollte so eine Person haben. Jemand, der geistlich stärker wird, weil du da bist. Nicht irgendwie, damit wir das irgendwo angeben müssen, nein, sondern weil wir den Missionsbefehl leben wollen. Wir wollen Menschen sein, die sich in andere Menschen wiederum investieren. Und weißt du, dieses Thema liegt mir so am Herzen, weil ich frage mich eher auch meine Vorbereitung, bekam so die Frage mir, was wäre mein Leben gewesen, wenn es nicht Menschen gegeben hätten, die das gelebt hätten? Und vielleicht bist du hier und wenn jeder von uns ehrlich ist, es wäre niemals so weit gekommen in unserem Leben, wenn es nicht jemanden gegeben hätte, der sich irgendwo in dich investiert hat. Wie schade wäre das, wenn es bei uns dann endet, oder? Hey, ich bin so Fan von meinem Jugendleiter. Ich bin vor 10 Jahren nach Deutschland gekommen, ich habe ihn kennengelernt. Pastor David heißt er gründet gerade Gemeinde im Osten Deutschland und ich war 18 zu dem Zeitpunkt, ich glaube, er war vielleicht 6 oder 27, ich war gar nicht so. Er war auch voll am Anfang seiner Reise als Jugendleiter. Und ich war gerade in dieser Zeit, war gerade frisch gekommen in Deutschland, hat mich kurz vor meiner Reise überhaupt bekehrt und ich wusste noch gar nicht mal, was das Ganze bedeutet, war noch so ein bisschen Einfluss drin, Einfluss draußen. Und wir waren bei der Kleingruppe, es ist August 2016 und ich habe einfach so von meinem Leben geteilt und nach der Kleingruppe hat er mich zur Seite genommen, er hat mich so angeschaut, hat folgende Worte zu mir gesagt: Gott hat eine große Berufung für dein Leben und ich werde dir helfen, dies herauszufinden. Es war ein kleiner Moment, aber ich sage immer bis heute, es ist so, als wäre mir Schuppen von den Augen gefallen, als er das gesagt hat. Es war so, als hätte ich zum ersten Mal gecheckt, warum bin ich überhaupt hier? Was folgte in diesem Moment? Er hat sich Zeit genommen, immer wieder mal mit mir essen zu gehen. Wir waren oft Döner essen zusammen. Ich habe gesagt, Essen öffnet das Herz. Und ein guter Döner kann Wunder bewirken. Ne? Aber in diesen Gesprächen passierte etwas in mir. Er hat immer wieder Dinge mit mir geteilt, von seinem Herzen. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, ein paar Monate später mich taufen zu lassen. Und dann kam es nochmal. Er hat gesagt, ich habe das Gefühl, Gott hat einen Beruf für dich, Lobpreis zu leiten. Ich möchte dafür die Bühne freischaffen. Ich hätte eigentlich an diesem Gottesdienst Lobpreis geleitet, aber ich würde sagen, du machst es. Ich habe es noch nicht gemacht. Okay, wir finden es zusammen raus. Und dann durfte ich Lobpreis leiten. Und dann war das Nächste. Ich habe gesagt, hey, sag mal, ich glaube, du sollst mal ausprobieren, mal ein Team zu leiten. Und da habe ich das gemacht. Ich habe gesagt, hey, sag mal, ich glaube, du könntest vielleicht predigen. Das war immer wieder so. Und heute bin ich hier. Und ich wäre niemals hier, hätte es nicht diese Schritte gegangen. Und er hat mir immer ein Versprechen gemacht. Samuel, jede Tür, die ich aufmachen kann, damit du den nächsten Schritt mit Gott gehen kannst, ich werde diese Tür öffnen. Ich sage das mit voller Demut und Dankbarkeit. Ich bin so dankbar für ihn, für sein Leben. Und weil ich weiß, dass ihm das so ein Herzensanliegen war. Weil er das auch, und ich weiß auch von seiner Story, das auch von jemand anderen bekommen hatte. Eine Frau hat sich auch in ihn investiert. Und er wollte das auch an jeden anderen weitergeben. Und weißt du, was sowas mit dir macht? Es macht eben, dass ich heute nicht anders kann, als immer wieder Gelegenheiten zu suchen. In wem kann ich mich investieren? Nicht, weil ich denke, dass ich so viel weiß, sondern weil das, was ich erlebt habe, ich denke mir so, wenn es diese eine Person gibt vielleicht, mit denen ich mal Kaffee trinken gehe und auf einmal aus einem, ich sag's einfach mal so ganz mal, ein gewöhnlicher Typ aus Kamerun ein Pastor wird. Was ist, wenn ich auch so einen Unterschied in das Leben einer Person machen könnte? Durch ein einziges Gespräch. Kannst du dir das vorstellen? Und ich möchte das zusprechen, jedem von uns steckt dieses Potenzial, jemand in deinem Umfeld zu einem Weltveränderer zu machen. In jedem von uns steckt das Potenzial, jemanden zu beeinflussen, jemand etwas vorzuleben, was den Lauf seines Lebens für immer auf den Kopf stellt. Und es ist dran, dass wir aufwachen, Leute. Es ist dran, dass wir zu diesem Berufung aufstehen. Und dass wir nicht mehr warten, bis jemand auf der Kanzel spricht. Fang an, das in deinem Alltag zu leben. Ein Gespräch. Ein Wort. Du kannst dir nicht vorstellen, was das Leben einer Person machen kann. Und ich bin dankbar, dass er sich dessen bewusst war und das in meinem Leben hineingesät hat. Komm, lass uns gemeinsam beten. Lass uns die Augen schließen. Denn ich glaube, das ist ein entscheidender Moment, wo Gott zu manchen von uns einfach hineinsprechen möchte. Vielleicht bist du hier und du weißt, Gott hat dir schon öfter Menschen gezeigt, in denen du dich investieren kannst, in denen du dich investieren sollst. Und vielleicht hat dir den Mut gefehlt, diesen Schritt zu gehen. Ich möchte dir wirklich so Mut machen heute Morgen. Sei mutig, diese Menschen auf das Evangelium anzusprechen. Sei mutig, den Menschen eine Einladung zu geben, zum Gottesdienst zu kommen. Setz dich mit denen zusammen. Erzähl dir, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Und lass uns wirklich den Menschenfurcht, den Krieg ansagen und sagen, wir wollen keine Menschenfurcht haben, sondern wir wollen voller Leidenschaft Menschen erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Denn es soll nicht bei uns enden. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Pastor, ich möchte, dass eine Veränderung in meinem Leben kommt. Ich möchte Menschen das Gute, die gute Botschaft des Evangeliums weitergeben. Dann ganz einfach an deinem Platz einfach deine beide Hände einfach öffnen. Du musst gar nicht groß machen. Einfach, sei einfach an deinem Empfangs halten. Ich möchte einfach für dich beten. Vater, ich danke dir für all die Menschen, die gerade sich einfach aufmachen und sagen, hey, dieser Schritt ist für mich dran. Vater, ich möchte jeden einzelnen von denen segnen. Vater, dass sie mutig werden, das Evangelium zu teilen, dass sie mutig werden, andere Menschen einfach teilhaben zu haben an dem, was du in deren Leben getan hast. Vater, ich danke dir, Jesus, dass da, wo wir falsche Demut hatten, wo wir gesagt haben, ja, ich kann das gar nicht, ich bin nicht was Besonderes. Vater, reiß es raus aus unseren Gedanken und schenke uns eine echte Demut. Die sagt, hey, das, was ich bekommen habe, genauso wie Petrus und Johannes später dann sagen zu den Gelähmten, Silber und Gold haben wir nicht, aber das, was wir haben, gehen wir dir weiter. Vater, dass genauso dieses Spirit in uns ist, zu sagen, das, was wir haben, auch wenn es nicht Silber und Gold ist, auch wenn es nicht viel ist, dass das Menschenleben verändern kann. Danke, Jesus, dafür. Und wenn du hier bist und du kennst Jesus Christus noch nicht, dann möchte ich der Erste sein, der dir das weitergibt. Jesus hat mein Leben verändert. Ich wäre niemals da, wo ich heute bin, wäre es nicht Jesus gewesen. Er hat mich befreit von Sünde, von Süchte in meinem Leben. Er hat mir eine neue Identität gegeben. Ich war ein sehr schüchterner Typ. Er hat mir neuen Mut gegeben. Er hat mich erfüllt mit Leidenschaft für ihn und für sein Reich. Und ich glaube, dass Gott auch heute Morgen dein Leben für immer verändern möchte. Ich sag's dir, wenn du eine Entscheidung für Jesus triffst und ihm ein Jahr deines Lebens gibst, du wirst niemals mehr derselbe sein. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Samuel, heute ist der Tag gekommen. Ich spüre dieses Klopfen an meinem Herzen. Und ich möchte Jesus mein ganzes Leben heute geben. Dann streck mutig deine Hand in die Luft. Streck deine Hand hoch. Ich möchte für dich beten. Danke, danke. Ich danke für deine Hand. Dankeschön, dankeschön. Hey, come on, sei so mutig. Wenn du sagst, heute darf man ein neuer Anfang mit Jesus Christus sein, während alle Augen geschlossen sind. Jesus schaut. Danke für eure Hände. Danke, Jesus. Komm, sag dankeschön. Ich sehe deine Hand da hinten. Jesus sieht dich, mein Lieber. Hey, come on, lass uns mit all diesen Menschen beten. Und wir wollen einfach so den dabei begleiten. In diesem nächsten Schritt. Komm, sprich mir nach. Lieber Jesus, ich komme heute zu dir. Und ich lege alles ab. Vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Schenk mir ein neues Leben. Ab heute sollst du der Herr meines Lebens sein. In Jesu Namen. Amen. Komm mal, lass uns Freude kommen in den Raum. Danke, Jesus. Halleluja.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.